Ingwer, Kurkuma und Topinambur. Drei Powerpflanzen aus der Erde, die mehr können, als nur Farbe und Schärfe ins Essen zu bringen. Wir verraten euch, wie ihr aus ihnen das Maximum an Gesundheitswirkung rausholt, warum Ingwer manchmal sanft und manchmal richtig feurig wirkt, wie ihr Kurkuma so kombiniert, dass es im Körper überhaupt ankommt und warum Topinambur eure Darmbakterien in Partylaune versetzt. Plus unser Erfolgsrezept, das alle drei Superzutaten perfekt vereint. Los geht's! Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich bin Achim Sam, Ernährungswissenschaftler.
Und ich bin Antonina Müller, Spitzenköchin. Ich sorge dafür, dass es nicht nur gesund, sondern auch richtig lecker wird. Heute mit drei Zutaten, die ich einfach liebe. Ingwer, Kurkuma und Topinambur.
Genau, absolut kulinarische Schätze aus der Erde. Warum sprechen wir heute über die drei zusammen? Weil sie alle drei Geschmack und Gesundheitspower liefern und weil sie in deinem Alltag viel mehr können, als ihr vielleicht vermutet und ahnt.
Und natürlich verraten wir euch auch unser Erfolgsrezept der Woche, die Tick-Kick-Bowl, dass ich es noch rauskriege. Maximal gesund, maximal lecker und super alltagstauglich. Die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Ihr müsst nichts mitschreiben, könnt euch zurücklehnen. Aber bevor wir damit loslegen, was hast du denn für Erfahrungen mit den dreien?
Ja, also Topinambur, kann ich euch sagen, habe ich tatsächlich zu meiner Ausbildungszeit als Journalist in Offenburg, da, also ihr wisst ja, ich vertrage keinen Alkohol, oder die meisten wissen es zumindest, bei mir ist dann immer 1, 2, 3 Oberkörper frei, aber wir haben in der Journalistenschule in Offenburg, habe ich Bekanntschaft mit dem Tobi gemacht, also mit einem Schnaps, der aus Topinambur gemacht wird, in der Ortenau, also in Baden-Württemberg. Das ist übrigens das größte deutsche Anbaugebiet für Topinambur, insbesondere für die Destillation, also nicht für den Speisenanbau, sondern es wird da richtig destilliert. Und wir haben damals so eine Tischdestille gehabt und haben den selber gebrannt. Und damit habe ich mich so derart abgeschossen, aber ich weiß zumindest noch, dass es der Tobi war. Also heute wird's gesünder, ich verspreche es euch, aber das war meine große Erfahrung mit dem Tobi. Und deine?
Das hört sich super gefährlich an.
Das ist auch super gefährlich. Vor allem, wenn man so eine Tischdestille hat und am Anfang heißt es, glaube ich, sogar wirklich, der kotzt. Also das heißt, wenn das anfängt rauszulaufen, okay, das Destillat, dann kippt man das weg. Mhm. Weil man davon wahrscheinlich blind und sonst was wird. Und ich habe das wirklich getrunken damals. Und ich habe mich so derart weggeschossen, dass ich morgens neben dem Hofhund wach geworden bin.
Hör auf.
Und viel mehr will ich dazu gar nicht erzählen. Aber ich habe, es ist vielleicht für alle besser so. So.
Kurze Werbepause.
Hey. Mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar im Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Ja. Jetzt geht's weiter.
Ja, bei mir, also das gehört ja einfach bei mir auch in die Küche mit dazu. Bei mir gibt's nichts ohne Ingwer fast und ohne Kurkuma tatsächlich auch. Aber Ingwer hat mir wirklich voll viel geholfen, gerade bei mir in der Schwangerschaft. Ich hatte nicht so einfache Schwangerschaften. Mir war sehr übel von morgens bis abends und musste da leider wirklich auch sehr drunter leiden. Und Ingwer hat mir da sehr geholfen. Vielleicht kannst du mir auch kurz erklären, wieso. Ich weiß es tatsächlich im Grunde nicht, warum.
Naja, im Prinzip hast du da alles richtig gemacht. Also Ingwer lindert nachweislich Schwangerschaftsübelkeit, unterstützt die Verdauung, wirkt auch entzündungshemmend. Also höhere Mengen würde ich da jetzt nicht unbedingt nehmen. Man muss auch dazu sagen, dass es leicht blutverdünnend ist. Bedeutet, wenn man Blutungsneigung hat oder Gerinnungsstörung oder kurz vor der Geburt, ja, sollte man da eher vorsichtig sein. Aber ansonsten kann man so 2 bis 3 Tassen Ingwertee oder 15 Gramm frischen Ingwer am Tag auch gut essen. Alles andere, was hochkonzentriert ist, dann eher mit dem Arzt Rücksprache halten. Aber da hast du eigentlich so alles richtig gemacht. Du wirst auch gemerkt haben, ne, dass dir das
gut geholfen hat. Ja, es hat mir wirklich geholfen. Es hat mich beruhigt, muss ich ehrlich sagen. Den Magen einfach auch. Und auch jetzt muss ich gerade lachen, weil es nichts mit der Schwangerschaft zu tun hatte, aber ich hatte immer Kollegen, die haben echt immer vorm Service, weil wir wollten nie krank werden, gerade im Restaurant bei uns, und dann haben die immer so ein Stück Ingwer sich runtergeschnitten, bei mir aus dem Display rausgenommen und haben das roh gegessen, vorm Service als Immunbooster, und haben gesagt, jetzt werden wir nicht krank, ich konnte es nicht essen, weil es mir viel zu scharf ist. Ne?
So ein richtige, als Doping sozusagen.
Ja, aber so eine Zentimeterscheibe, also richtig, nicht so ein bisschen was, ja. Und das war für mich immer so, und das haben die jeden Abend gemacht, eiskalt, die Jungs haben es durchgezogen.
Ich habe da andere Geschichten gehört von Anthony Botta und so, dass da andere Sachen in der Küche gemacht wurden. Kannst du wahrscheinlich auch ein Ständchen von singen. Aber okay, alles klar. Also gerade um so einen Kick zu kriegen. Ne?
Ja, das stimmt. Und einfach nochmal zu sagen, okay, es kann nichts passieren. Ja, wir sind auf der gesunden Seite. Aber so, mein lieber Achim.
Dazu kommen wir gleich.
Genau, jetzt haben wir wieder genug geschnackt. Du weißt, wie es ist. Jetzt geht's ans Eingemachte, beziehungsweise in die Erde. Ich bin ja super gespannt auf die Food Facts heute, weil ich es ja kaum abwarten kann, dass ich wirklich mehr darüber erfahre. Und ich bin auch natürlich super neugierig, ob die Superknollen, ich nenne sie so, nur beim Geschmack punkten oder zudem sogar noch super healthy sind. Das wäre ja ein Sechser im Lotto. Also gerade für mich, ich liebe die. Ich habe die echt den ganzen Tag irgendwo bei mir. Und ich habe wie immer Fragen im Gepäck. Also los geht's.
Jetzt gibt's eine extra Portion Ernährungswissen von Achim.
Also kurz vorab, oder beziehungsweise für die Botaniker unter uns, du sprichst ja von den Superknollen, aber ganz streng genommen müssen wir da die botanische Lupe zücken, denn nicht alles, was knubbelig aussieht und unter der Erde wächst, ist auch wirklich gleich eine Knolle. Zum Beispiel Ingwer und Kurkuma, die gehören botanisch gesehen zu den sogenannten Rhizomen, also unterirdischen Sprossen. Achsen. Und Topinambur, das ist tatsächlich eine echte Knolle, genauer gesagt eine Sprossknolle oder anders gesagt Rhizome. Das sind unterirdische, oft verzweigte Sprossen, während Knollen Speicherorgane sind, die entweder aus dem Spross oder aus der Wurzel entstehen. Also ein bisschen wie Cousins im Pflanzenreich, aber keine Zwillinge. Und dann gibt's noch die Wurzeln, aber das ist wieder ein anderes Thema. Karotten beispielsweise, das wäre jetzt eine echte Wurzel, um das komplett zu machen. Also, wir sprechen über 2 Rhizome, 1 Knolle, klingt fast wie der Anfang eines schlechten Witzes, ist aber botanisch so korrekt. Also nicht, dass danach irgendwie so der große erhobene Zeigefinger kommt, den kann man nichts glauben, weil die können doch nicht mal eine Knolle von einem Rhizom oder von einer Wurzel unterscheiden. Aber hey, ob Knolle oder Rhizom, Geschmack und Gesundheitsbooster-Potenzial haben alle 3. Nur beim Begriff Superknolle müssten wir da eigentlich ein kleines Sternchen dran machen. Super ja, Knolle, naja, zumindest nicht immer. Vielleicht einigen wir uns auf kulinarische Schätze aus dem Untergrund der Erde.
Ach, wie schön du das immer sagst, Achim. Ich danke dir für deine Aufklärung. Dafür habe ich dich einfach. Und manchmal bist du halt nicht nur ein Besseresser, sondern halt auch ein echter Besserwisser.
So ist er.
So ist er. Aber jetzt wirklich zu den Food Facts, Achim. Man hört ja immer, Ingwer, Kurkuma, Topinambur, das sind echte Superfoods. Ja, man kennt das auch, Drinks oder sonst irgendwas. Aber was steckt jetzt wirklich dahinter?
Ich würde mal mit dem Ingwer anfangen. Also der Scharfe mit der sanften Seite. Oder hast du was anderes vorgestellt?
Ja, klar, warum nicht? Beim Ingwer, du weißt, den liebe ich. Habe ich gleich die nächste Frage. Und du weißt, ich bin ja nicht so die Scharfe. Und jetzt wollte ich dich fragen, die Schärfe von Ingwer, ist das dieselbe wie bei Chili oder ist es was ganz anderes?
Du meinst zumindest beim Essen, ne? Nicht die Scharfe. Ja, ja. Also Ingwer hat ja echt Pfiff oder besser gesagt ordentlich Wumms. Wer schon mal in so ein Stück frischen Ingwer reingebissen hat, wie deine Mitarbeiter, der weiß genau, was ich meine. Und dann kommt oft die Frage, wie du eben gesagt hast oder gestellt hast, ist es eigentlich dieselbe Schärfe wie bei Chili? Die Antwort ist ein Jein. Bei Chili ist es eben das Capsaicin, das ist der Scharfmacher. Bei Ingwer heißt der Stoff Gingerol. Das klingt anders, fühlt sich aber ähnlich an und es liegt daran, dass beide auf denselben Rezeptor in unserem Körper losgehen, den sogenannten TRPV1-Rezeptor. Der ist eigentlich dafür da, Hitze und Schmerz zu melden und genau das passiert dann auch, wenn wir die zu uns nehmen und der Körper denkt, ouch, heiß, obwohl es eigentlich chemisch scharf ist. So, aber die Rezeptoren senden uns das Signal heiß. Also wenn man Ingwer erhitzt, zum Beispiel im Tee oder beim Kochen, dann verwandelt sich das Gingerol in einen anderen Stoff, das Shogaol. Und der ist sogar noch eine Nummer schärfer. Also je länger der Ingwer zieht oder mitkocht, beispielsweise im Tee, desto intensiver kann das Ganze werden und umso schärfer. Und jetzt wird's nochmal spannend, wie ich finde. Es ist nämlich nicht nur so, dass Gingerol beim Erhitzen in Shogaol umgewandelt wird und dadurch schärfer schmeckt, auch die Wirkung verändert sich tatsächlich. Gingerol, wie es im frischen Ingwer steckt, hat eher eine milde, aktivierende Wirkung. Es wirkt leicht entzündungshemmend, kann Übelkeit lindern, ne, wie bei dir in der Schwangerschaft. Und es gibt Hinweise, dass es auch antioxidativ wirkt, also freie Radikale im Körper abfängt. Das ist vor allem interessant bei Verdauungsbeschwerden, Reiseübelkeit oder auch bei einer leichten Unterstützung des Immunsystems. Wenn du den Ingwer aber erhitzt, zum Beispiel im Tee oder beim Kochen, dann entsteht das sogenannte, wie ich es eben schon gesagt habe, Shogaol. Und das hat nochmal eine ganz andere Power. Studien zeigen beispielsweise, dass Shogaole teilweise stärkere entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften haben als die Gingerole. Also weniger sanft, dafür intensiver, wirkungsvoller. Manche Forschungen sehen in Shogaol sogar potenziell krebshemmende Wirkmechanismen. Vor allem in Zellkulturen und Tierversuchen. Und ihr wisst ja, ich bin da immer sehr vorsichtig, wenn es um sowas geht, gerade beim Thema Krebs. Aber da gibt es doch Hinweise zumindest, dass sie da positiv wirken können. Ob das bei den Menschen in der Praxis wirklich genauso wirkt, das ist nicht endgültig geklärt. Aber das Interesse in der Forschung ist da groß in dem Bereich. Was heißt das jetzt für die Küche? Also frischen Ingwer ist gut bei Übelkeit, leichten Entzündungen, zur Verdauungsunterstützung gut, also Schwangerschaft, sag's nochmal. Erhitzt der Ingwer, also mit Shogaol, vielleicht intensiver bei Entzündungen und wenn man eine antioxidative Schutzwirkung haben will. Beides hat also eine Daseinsberechtigung und am Ende macht's wie so oft die Mischung, mal frisch gerieben in einen Salat, mal als Tee mitgekocht, mal in der Suppe mitgeschmort, das weißt du am allerbesten. Und was hilft, wenn es mal zu scharf wird? Das kommt an der Stelle immer, ne, wenn es ums Thema Schärfe geht. Also Wasser eher nicht, genauso wenig wie bei Chili oder bei dem Capsaicin, da hilft es ja auch nicht. Das spült die Schärfe nicht weg, aber Milchprodukte, das Casein, also das ist das Milcheiweiß in Kuhmilch, das bindet das Gingerol und kann es quasi von den Schmerzrezeptoren abziehen. Also es nimmt es auf, kann man sich vorstellen, vielleicht ein bisschen wie ein Schwamm. Auch Joghurt oder Käse funktionieren da super. Pflanzliche Alternativen wie Hafer oder Sojamilch sind da nicht so gut oder da funktioniert es nicht so gut, weil sie eben dieses Casein nicht haben. Da fehlt das spezielle Eiweiß. Ein bisschen Fett hilft zwar, aber der Effekt ist da deutlich schwächer. Also Ingwer brennt, aber auf seine ganz eigene Art und wer es zu wild treibt, greift besser zum Joghurt als zum Wasserglas oder ein Ayran hilft da auch ganz gut. Ein Tipp aus der Praxis, wenn gar nichts mehr geht, das gibt's bei so Schärfe-Wettessen und so, die nehmen dann tatsächlich so einen Esslöffel Zucker in den Mund, dann wird da quasi so der Mund damit ausgespült und danach wird's ausgespuckt. Zucker kann scharf machende Moleküle ebenfalls binden. Wissenschaftlich ist das aber noch nicht untersucht, aber viele schwören in dieser absoluten Schärfe-Szene da drauf. Und also wem es dann wirklich mal den Schädel wegbrennt, der kann auch den Mund mal mit Zucker ausspülen. Danach würde ich allerdings die Zähne putzen, damit Dann kann ja. Karies ruft.
Ja. Ja, das stimmt wohl. Okay, okay, das muss ich auch mal ausprobieren, würde ich sagen. Also für mich wäre das genau das Richtige, ja. Zucker und dann kann ich scharf essen. Das hört sich für mich an wie irgendwie eine Zauberformel. Aber ja.
Kandierter Ingwer.
Kandierter Ingwer, ja, das ist natürlich cool. Aber wie sieht's aus mit den gesundheitlichen Vorteilen? Wirkt Ingwer wirklich entzündungshemmend oder hört man ja immer wieder hin und her, Kurkuma, Ingwer, was ist besser vielleicht auch? Ich bin gespannt.
Also Ingwer und Kurkuma, das sind zwei echte Alleskönner in der Küche. Ich fange jetzt wieder mal mit dem Ingwer an. Mhm. Der enthält, wie wir schon besprochen haben, eben dieses Gingerol und Sugarol, wenn man es erhitzt. Und die sind nicht nur scharf, sondern auch pharmakologisch ziemlich aktiv. Vor allem ihre Wirkung auf bestimmte Enzyme ist da spannend, wie ich finde. Sie können nämlich, das heißt COX-1, wird geschrieben COX-1 oder COX-2 und 5-LOX hemmen. Und das sind genau die Enzyme, die auch bei Entzündungsprozessen im Körper mitmischen. Also ein kleiner Funfact vielleicht, genau dort setzen auch viele Schmerzmittel an, wie zum Beispiel Ibuprofen, das ein klassischer COX-Hemmer ist, also wirkt tatsächlich ähnlich. Und jetzt kommt die gute Nachricht, es gibt klinische Studien, also Studien mit echten Menschen, die zeigen, dass Ingwer Schmerzen lindern kann, zum Beispiel bei Arthrose. Das ist eine oft zitierte Studie, stammt von Daly et al. 2000 und zeigt eine signifikante Schmerzlinderung bei Gelenkbeschwerden durch die tägliche Einnahme von Ingwerpulver. Auch bei Reizdarm, Menstruationsbeschwerden, Magenreizung gibt es Hinweise, dass da Ingwer beruhigend wirken kann. Also gerade wer mit Entzündungen zu kämpfen hat, da kann Ingwer tatsächlich gut wirken. Aber, und das ist wichtig, die Wirkung hängt natürlich auch von der Dosis ab. In Studien sieht man Effekte bei 2 bis 4 Gramm frischem Ingwer am Tag oder 0,5 bis 1 Gramm Pulver. Das ist realistisch, also nicht in homöopathischer Menge oder auch nicht gleich 1 Kilo am Tag. Das ist so die Dosis, 2 bis 4 Gramm frischem Ingwer, 0,5 bis 1 Gramm Ingwerpulver, also getrocknetem Ingwer, dass da so dieses Wirkspektrum liegt. Kommen wir zu Kurkuma, also das ist ja so eine knallgelbe Wurzel, die in Currypulver steckt und auch bei uns zunehmend im Trend liegt. Der Star in Kurkuma heißt der Inhaltsstoff Kurkumin und das ist wirklich ein faszinierender Stoff, wie ich finde. In Zell- und Tierstudien zeigt sich, dass Kurkumin eine ausgeprägte entzündungshemmende und auch antioxidative Wirkung hat. Es kann zum Beispiel die Produktion von proentzündlichen Botenstoffen wie TNF-Alpha und Interleukin 6 senken. Das sind Moleküle, die bei chronischen Entzündungen, also bei Herz-Kreislauf Erkrankung oder auch bei Autoimmunreaktionen erhöht sind. Und jetzt wird spannend. Es gibt sogar Meta-Analysen, also Zusammenfassungen vieler hochwertiger Studien, die einen positiven Effekt bei Rheuma, Rheumatoider Arthritis, beim Reizdarmsyndrom, bei entzündlichen Hauterkrankungen und sogar bei Depressionen zeigen. Also gerade im Zusammenhang mit Depressionen finde ich das spannend. Eine bekannte Übersichtsarbeit stammt von Jurenka aus 2009, die Kurkumin als vielversprechenden natürlichen Entzündungshemmer einordnet. So.
Ah ja.
Also, und das finde ich ist doch schon echt ein Pfund.
Ja, auf jeden Fall. Und du meintest auch das Kurkumin, dass ich es auch richtig ausspreche. Das klingt alles super, aber ist es überhaupt bioverfügbar, ist jetzt die Frage. Ich habe ja mal gehört, das soll gar nicht so wirklich im Körper ankommen.
Ja, das ist ein kleiner Wermutstropfen. So einfach ist es nämlich dann nicht in der Praxis, mit den gesunden Inhaltsstoffen beziehungsweise an die zu kommen oder an den zu kommen. Denn das ist der kleine Haken an der Sache. Der zentrale Wirkstoff Kurkumin hat eine Schwäche. Es kommt im Körper kaum an. Aber es gibt einen Trick, den verrate ich euch gleich. Warum ist das so? Kurkumin ist fettlöslich, aber nicht wasserlöslich. Und das heißt, unser Körper tut sich schwer, es aus dem Darm in den Blutkreislauf aufzunehmen. Ein großer Teil wird einfach ungenutzt wieder ausgeschieden oder im Darm zu wenig wirksamen Abbauprodukten zerlegt. Und die Wissenschaft spricht hier von einer geringen Bioverfügbarkeit des Kurkumas bzw. des Kurkumins. Also der Stoff ist zwar drin, aber er kommt kaum bei uns an oder so, wie er zumindest wirken soll. Aber keine Sorge, die Forschung hat sich auch dem Problem angenommen und hat das quasi gelöst. Es gibt nämlich so ein paar Tricks, wie man die Aufnahme, also die Bioverfügbarkeit verbessern kann. Trick Nummer eins ist tatsächlich Pfeffer. In schwarzem Pfeffer steckt nämlich Piperin und das ist eine Art Bioverfügbarkeitsbooster bei Kurkuma. Also Piperin blockiert bestimmte Enzyme in der Leber und im Darm, die Kurkumin sonst abbauen würden. Und dadurch bleibt mehr Kurkumin im Blut. Gibt es eine oft zitierte Studie von Schober et al., die zeigt, mit Piperin steigt die Aufnahme von Kurkumin auf das bis zu 20-fache an. Also kein Witz.
Okay, das ist schon, das ist echt spannend.
Alchemie, wie ich finde.
Ja, finde ich auch.
Nummer zwei ist Fett. Kurkumin ist, wie gesagt, fettlöslich. Das bedeutet, wenn du es mit etwas Fett oder Öl kombinierst, kann man es viel besser aufnehmen. Also die Bioverfügbarkeit erhöht sich auch da. Ein Teelöffel Öl im Curry, ein Schuss Kokosmilch im Porridge oder so. Oder es gibt auch einen goldenen Kurkuma-Drink mit Hafermilch, Mandelöl. Das sind einfache Möglichkeiten, den Effekt da zu steigern.
Ja, irre.
Was heißt es jetzt für die Praxis? Ganz einfach. Also wenn man Kurkuma im Alltag nutzt, also das Pulver aus dem Gewürzregal, dann gilt 1 bis 3 Gramm pro Tag kombiniert mit ein bisschen Fett oder mit einer Prise schwarzem Pfeffer. Und so holt man das Beste aus. Ich sage jetzt einfach mal das orangengelbe Gold raus. Und ja, also Kurkumin ist ein spannender Stoff mit viel Potenzial, aber man muss wissen, wie man es anstellt. Nur ein bisschen Kurkuma-Pulver ins Essen zu streuen, das reicht eben meist nicht aus. Mit Pfeffer etwas Fett in der richtigen Menge kann man aber viel rausholen. Wie gesagt, ums 20-fache erhöhen die Bioverfügbarkeit und das ganz ohne Kapseln oder dass man irgendwelche Pulver in sich reinfuttern muss. Und wer es therapeutisch einsetzen will, sollte sich beraten lassen, denn da gibt's eine Grenze zwischen Küche und Medizin. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, da sollte man wirklich hinhören, bei allem berechtigten Hype um Kurkuma, aber man darf das nicht unter den Teppich kennt, dass Kurkumin, also der Hauptwirkstoff in Kurkuma, kann Medikamente beeinflussen, also die Medikamenteneinnahme beeinflussen und zu Wechselwirkungen führen. Und das ist zwar richtig spürbar, denn Kurkumin ist nicht nur ein harmloser Farbstoff oder ein nettes Küchengewürz, ein gesundes. Es ist ein bioaktiver Pflanzenstoff, der im Körper an vielen Stellen wirkt. Und genau das ist auch das Spannende daran, aber das kann eben auch zu unerwünschten Effekten kommen, wenn man bestimmte Medikamente einnimmt. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass beispielsweise bei Depressionen das eine Wirkung haben kann. Nimmt man jetzt allerdings Medikamente gegen Depression ein, Antidepressiva und so, da sollte man aufpassen, weil Kurkumin beeinflusst bestimmte Enzyme in der Leber, genauer gesagt Zytochrom P450 oder das Zytochrom 450 System, das ist sozusagen die körpereigene Entgiftungszentrale und dort werden viele Medikamente um- oder abgebaut. Und wenn Kurkumin diese Enzyme hemmt oder aktiviert, dann kann das dazu führen, dass Medikamente entweder langsamer oder schneller abgebaut werden. Und beides kann problematisch sein, weil entweder das Medikament zu stark wirkt, weil es sich im Körper anreichert, oder es wirkt eben zu schwach, weil es zu schnell abgebaut wird, was natürlich problematisch ist, beispielsweise bei Antidepressiva. Beides will man natürlich nicht, vor allem nicht, wenn es um wichtige Medikamente geht. Zu den sensiblen Medikamenten gehören zum Beispiel Blutverdünner, also das Warfarin oder Aspirin. Hier kann Kurkumin die blutverdünnende Wirkung verstärken und so das Risiko für innere Blutungen erhöhen. Antidepressiva, wie ich das eben gesagt habe, bei denen der Wirkspiegel im Blut sehr fein austariert sein muss. In Krebstherapien, besonders bei Chemotherapeutika oder zielgerichteten Therapien, bei denen jede Wechselwirkung die Therapieeffizienz beeinflussen kann. Und das möchte ich wirklich ganz deutlich sagen, weil viele denken dann immer auch in der Chemotherapie, ich ernähre mich jetzt ganz besonders gesund.
Genau,
und dann kommt natürlich sowas wie Kurkuma ganz schnell mal auf den Teller.
Eben.
Und das sollte man nicht tun oder zumindest Rücksprache mit seinem Arzt halten. Aber auch Immunsuppressiva, zum Beispiel nach Organtransplantation, können durch Kurkumin in ihrer Wirkung verändert werden. Also das betrifft natürlich vor allem hochdosierte Kurkuminextrakte, wie man sie in Kapseln oder Nahrungsergänzungsmitteln findet. Nicht die normale Prise Kurkuma jetzt mal so im Curry.
Okay.
Aber auch wenn pflanzlich und natürlich draufsteht, die Wirkung kann trotzdem medizinisch relevant sein. und eben einen großen Einfluss haben. So. Und deshalb die klare Empfehlung, wer regelmäßig Medikamente einnimmt, besonders in sensiblen Bereichen wie Blutgerinnung, Psyche, Krebstherapie, das sollte die Einnahme von Kurkuma oder die erhöhte Einnahme von Kurkuma immer mit seinem Arzt oder mit seiner Ärztin abklären und besprechen.
Also Achim, ich hätte jetzt wahrscheinlich noch Stunden zuhören können über dieses Thema. Ich finde es super spannend, ehrlich. Also es sind auch Sachen, die ich noch nie gehört habe. Und ich wusste es einfach nicht. Ja, das muss man auch ehrlich so sagen. Ja, das ist wirklich so. Ja, aber wir haben ja jetzt noch eine Knolle. Ich darf es so sagen, hoffe ich mal.
Die das Topin- darfst du
jetzt, jetzt sagen. Darf ich sagen, ich glaube, das ist richtig. Aber da kommen wir jetzt noch dazu, zu der Topinambur. Ich bin da super gespannt, was du uns da so noch berichten kannst.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Ja, also dieses Mal stimmt's, wie gesagt, botanisch sogar. Topinambur ist tatsächlich eine echte Knolle und zwar eine, die viel mehr kann, als man ihr auf den ersten Blick zutraut. Vor allem, man muss mir ja sagen, die ist ja gar nicht so bekannt, Topinambur, ne?
Stimmt.
Kennen auch nicht alle. Dabei gehört sie zur Familie der Korkblütler, ist mit der Sonnenblume verwandt, wächst bei uns regional, sieht ein bisschen aus wie Ingwer mit Knubbeln und steckt voller gesundheitlichem Potenzial. Also ein echtes Undercover-Superfood, ganz ohne Label. Das Besondere an Topinambur ist ein bestimmter Ballaststoff, den Topinambur in größeren Mengen enthält, nämlich das sogenannte Inulin. Und damit sind wir direkt bei einem der spannendsten Themen in der modernen Ernährungswissenschaft, nämlich der Darmgesundheit, wie ich finde. Also ich habe ja schon viel und oft mit dem Professor Christian Siener auch Podcasts gemacht und so und mich über die Darmgesundheit ausgetauscht. Und da scheint Topinambur oder gerade das Inulin wirklich seine Berechtigung zu haben. Was ist es? Warum ist es so interessant? Inulin ist ein löslicher Ballaststoff, genauer gesagt ein sogenanntes Fructo-Oligosaccharid. Klingt chemisch, heißt aber einfach ein aus Fruchtzuckermolekülen aufgebauter Pflanzenstoff, den wir nicht selbst verdauen können. Und genau das ist der Clou, denn unser Dünndarm lässt Inulin einfach durch und im Dickdarm stürzen sich dann unsere guten Darmbakterien drauf, quasi als Futter. Und das macht Inulin zu einem echten Präbiotikum, also zu einer Art Futter für die richtigen und für die guten Darmbewohner. Also man stärkt die Darmflora. Inulin fördert vor allem das Wachstum der sogenannten Bifidobakterien und Lactobacillen. Könnte man vielleicht von dem einen oder anderen Joghurt, das der stimmt. mal so im Regal steht und recht teuer verkauft wird, die für ein gesundes Mikrobiom besonders wichtig sind, also für die Darmflora. Und das hat weitreichende Effekte. Eine stabilere Darmflora kann Entzündungen senken, die Barrierefunktion der Darmschleimhaut stärken, was ganz wichtig ist. Also das sogenannte Leaky Gut Risiko senken, das heißt, dass der Darm nicht löchrig wird und dass es da zu einer Verbindung kommt von Bereichen, wo es eigentlich keine Verbindung geben sollte und sogar unser Immunsystem positiv beeinflussen. Zweitens, den Blutzucker stabilisieren. Inulin sorgt dafür, dass Zucker aus der Nahrung langsamer aufgenommen wird. Und das verhindert starke Blutzuckerspitzen nach dem Essen, also dass der Blutzucker so ganz starke Schwankungen hat. Für Menschen mit Insulinresistenz oder Diabetes ist es besonders interessant, aber auch alle anderen profitieren von stabileren Blutzuckerkurven, zum Beispiel wenn es ums Energielevel oder Heißhunger geht. Das heißt, wenn der also nicht so stark schwankt und so abstürzt, dann haben wir weniger Heißhunger und letzten Endes läuft dann auch die Fettverbrennung parallel besser. Also man hat quasi einen stabileren Blutzuckerspiegel. Und dadurch ist natürlich auch eine Regulation des Appetits oder man hat nicht so viel Heißhunger da. Und jetzt kommt's, Inulin kann tatsächlich auch beim Sättigungsgefühl mitmischen oder zusätzlich die Sättigung unterstützen. Es regt nämlich im Darm die Ausschüttung von Hormonen an, wie beispielsweise das GLP-1. Das ist ein Signalstoff, das im Gehirn sagt, danke, ich bin satt. Und Studien zeigen, dass Menschen nach inulinreichen Mahlzeiten weniger Kalorien aufnehmen, einfach weil sie schneller satt sind. Also es ist quasi hat eine doppelte Wirkung. A, durch diese blutzuckerstabilisierende Funktion und weil es den Appetit direkt regulieren kann. Da hat Inulin Vorteile. Und den Darmschutz durch kurzkettige Fettsäuren. Also wenn unsere Darmbakterien das Inulin abbauen, dann entsteht ein wertvolles Nebenprodukt. Das sind die sogenannten kurzkettigen Fettsäuren, zum Beispiel das Butyrat. Und das ist wahnsinnig wichtig. Das ist quasi so ein kleiner Alleskönner, Es wirkt entzündungshemmend, ernährt die Zellen der Darmschleimhaut und somit können sie auch vor Darmkrebs schützen. Also das entsteht eben nicht dieses oder verhindert dieses Leaky Gut, also diese löchrige Darmwand. Also Topinambur füttert nicht nur die guten Bakterien, es sorgt auch dafür, dass sie Gutes für uns tun und eben dieses Butyrat produzieren. Aber Achtung, nicht gleich mit einer ganzen Topinambur oder mit einer Tobi-Knolle einsteigen, schon gar nicht mit dem Schnaps, wie ich eingangs gesagt habe.
Auf keinen Fall.
Inulin hat nämlich auch eine kleine Kehrseite. Es kann, wenn man es übertreibt, im Darm ziemlich aktiv werden, sprich also Blähungen, Bauchkrummeln, vielleicht sogar Durchfall, besonders wenn das Mikrobiom nicht die hohe Menge oder die Art der Ballaststoffe gewöhnt ist. Deshalb ist meine Empfehlung da immer, mit kleinen Mengen auch an Ballaststoffen einsteigen und dann eben langsam steigern. Das ist ganz, ganz wichtig, ganz grundsätzlich bei dem Thema Ballaststoffe, weil ich das immer wieder höre, dass ich das empfehle, ja, versucht ein bisschen ballaststoffreicher zu essen, weil es eben sehr viele Vorteile hat. Also die sogenannten Präbiotika. Aber dann kriege ich immer wieder zu hören, oh, da kriege ich aber so Probleme. Das ist natürlich so, wenn ich von 10, 15 Gramm komme am Tag.
Logisch.
Ja, dann und versuche mich gleich auf diese 40 Gramm hochzufuttern, die die WHO uns empfiehlt pro Tag, kriege ich dann natürlich Probleme, weil mein Darm dafür gar nicht oder das Mikrobiom dafür gar nicht ausgelegt ist. Mhm. Also ich habe nicht so viele Arbeiter, um das verarbeiten zu können.
Logisch. Mhm.
Wenn man sich jetzt beispielsweise, und das finde ich spannend, kleiner Ausflug, Urvölker anguckt, dann ist es so, dass die eigentlich mit diesen Unverträglichkeiten, wie wir sie heute haben, Lebensmittelsensibilitäten, Unverträglichkeiten, gar nichts mit dem Hut haben, weil die so eine breite Wiese haben. Also so ein großes, breites, breit gefächertes Mikrobiom, dass sie nahezu alles so verstoffwechseln können, was im Wald wächst. Und das ist unser Problem, was wir heute haben. Wann wird Inulin zerstört? Was ist der kritische Punkt? Also Inulin ist hitzelabil, das muss man wissen. Das heißt, es wird ab einer bestimmten Temperatur abgebaut. Inulin beginnt sich abzubauen bei über 100 Grad, vor allem bei längerer Erhitzung. Ab etwa 120 Grad und mehr wandelt es sich zunehmend in Fructose und andere Spaltprodukte um. Muss man auch wissen, weil Fructose ist natürlich auch schwer bekömmlich für viele oder die eine Fructose-Sensibilität haben. Bei Backtemperaturen über 150 bis 160 Grad kann der Abbau deutlich zunehmen, besonders eben, wenn man es dann lange gart. Besonders empfindlich ist Inulin bei Kochen in viel Wasser, also auch darum sollte man achten, beim Frittieren, Rösten und bei eben einer langer Backzeit bei hohen Temperaturen. Das sollte man vermeiden, deshalb eher ideal dämpfen oder dünsten bei unter 100 Grad und da bleibt das Inulin auch weitgehend erhalten. Aber zurück zum Thema. Mein Fazit, Topinambur ist nicht nur lecker nussig, sondern auch ein echtes Futter fürs Mikrobiom, vollgepackt eben mit Inulin, was die Darmbakterien stärkt, sie füttert, die Verdauung reguliert, Entzündungen dämpfen kann und auch bei unserer Sättigung und somit bei der Gewichtsregulation hilft.
Tja, Achim, wir haben heute nicht nur ein super leckeres Thema, sondern auch ein super spannendes, finde ich, wenn der Achim das so erzählt von meinen Lieblingswurzeln.
Ja, also ich würde sagen, jetzt habe ich genug erzählt von der wissenschaftlichen oder ernährungswissenschaftlichen Seite. Antonina, wir kommen zum Genuss.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
Du erzählst ja immer wieder, dass du Ingwer gern in deinen Rezepten nutzt. Also das machst du ja weniger mit Chili und so, sondern du erzeugst ja die Schärfe eigentlich so mit Ingwer. Aber du setzt es auch ein, beispielsweise als scharfen Gegenspieler im Pfirsich-Eistee. Aber mal abgesehen von Ingwer-Shots und Co., was kann man Schönes aus Ingwer machen, wo der Ingwer im Mittelpunkt des Gerichts steht?
Tja, Achimo, ja, ich liebe Ingwer. Es ist wirklich so. Also ich und Ingwer, wir sind einfach Freunde. Obwohl er scharf ist, ja, das muss ich nur mal dazu sagen. Aber inzwischen ist ja bekannt, ich glaube, das habe ich jetzt schon oft gezeigt, dass ich immer so ein Glas gehackten Ingwer im Kühlschrank stehen habe.
Ehrlich?
Immer. Weil ich nehme es wirklich für so viele Sachen, ja. Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, warum und weshalb und wird er nicht braun oder trocken, verliert sein Aroma?
Ja, also du hast wirklich einfach so ein Glas gehackten Ingwer immer parat als
immer.
Supporter als Ja, als Würzstoff.
Genau, oder? Du hast es richtig gesagt. Ich nehme es wirklich, egal ob ich es zum Fleisch, zum Gemüse oder einfach so in irgendeinen Tee reinmache. Ja? Das ist einfach super lecker. Bedeutet, du hackst deinen Ingwer. Es geht auch super easy, super schnell. Auch wenn du mal zu viel gekauft hast zum Beispiel, ist das eine super Lösung, dass es nicht vertrocknet. Du schälst ihn. Wenn nicht, kannst du auch mit Schale gerne verwenden. Ja, wenn es eine dünne Schale ist, macht gar nichts. Hackst ihn ganz fein in ein Glas, Öl drauf, gut verschließen, luftdicht ist wichtig. Dann wird er nicht braun, Aroma bleibt und du hast immer was parat zu Hause. Und das finde ich super schön. Ist einfach ein super Küchentipp, würde ich mal sagen. Aber jetzt zurück zu deiner Frage, Achim. Also natürlich liebe ich Ingwer. Und klar, in der asiatischen Küche, gerade in Curries oder in Suppen. Aber du kannst ja nicht nur dafür einen guten Gegenspieler finden, sondern auch zum Fleisch, würde ich meinen. Ne? Wenn du zum Beispiel ein Lamm hast, machst du eine schöne Ingwer-Chili-Kruste. Da nehme ich zum Beispiel auch ein bisschen Chili noch dazu. Das gibt wollte ich nur noch mal sagen. Also ich nehme auch ab und zu Chili, aber ein bisschen, ja, alles in Maßen. Und dann sagst du, okay, du gibst noch ein bisschen Süße, vielleicht auch Ahornsirup dazu. Ja. Dann harmonisierst du das Ganze wieder und hast einen super Gegenspieler einfach zum Fleisch oder zum Lamm jetzt gerade. Ich mag Lamm so gern, du merkst. Es sind immer die Sachen, wo nicht jeder so gern hat. Aber du kannst einfach auch solche Sachen so lecker machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und was fällt mir da so spontan noch ein, Achim? Ja, weißt du, bei den Gästen, da kannst du immer punkten, wenn du deinen eingelegten Ingwer zum Sushi zum Beispiel selber machst. Und es ist wirklich ganz einfach. Ja, das bedeutet, du machst einen Läuterzucker. Läuterzucker ist Zucker, Wasser, aufkochen. Ganz einfach. Ich mache immer ein bisschen weniger Zucker, nicht 1:1. Mir ist das einfach zu süß.
Also man nimmt 1:1.
Eigentlich
Zucker,
schon.
Also normalen Haushaltszucker.
Normalen Haushaltszucker, Rohrzucker. Ich nehme die Hälfte. Es reicht wirklich vollkommen. Also du brauchst nicht 100%. Und dann kochst du das Ganze auf. Dann schmeißt du den Ingwer damit rein. Den schälst du mit dem Sparschäler ein bisschen ab. Das ist ganz wichtig. Ja. Oder du machst es auf der Mandoline, auf so einem Reiber. Das sind der, also wie du das möchtest. Original?
Auf der Mandoline.
Ja, Mandoline. Das hört sich immer ganz gut an. Aber nicht die Mandoline. Gibt es als Instrument auch die Mandoline?
Ja.
Echt oder was?
Geil. Ja. Klar.
Ja, auf jeden Fall wird der runtergehobelt und dann wird es da eingelegt und dann hast du deinen eigenen Ingwer super schnell selber gemacht. Wie schön ist das denn, oder? Jeder kauft diese Packung und denkt, okay, Wunder, Hexenwerk, ist es aber gar nicht. Und du musst ja nicht nur sagen, okay, das machst du jetzt zu deinem Sushi. Nein, du kannst auch sagen, du machst einen Gurkensalat und dann machst du den Ingwer mit dazu, hast immer was Frisches, machst ein Stück Lachs dazu. Wie lecker sind wir denn wieder unterwegs?
Aber das kannst du auch dann, ich stelle mir das jetzt auch gerade gut in so einem Glas Wasser oder so vor.
Das kannst du auf jeden Fall auch. Genau, du nimmst es einfach, du schmeißt den Ingwer mit rein. Da kannst du noch ein bisschen Minze oder irgendwas, dass es noch ein bisschen mehr Geschmack bekommt. Du weißt, Minze ist auch ein guter Gegenspieler. Zitronengras, wer mich kennt. Aber der Ingwer macht wirklich, egal ob Getränke, ob Gerichte, alles ein bisschen besser.
Das heißt, das würdest du auch gleich mit in das Gläschen und so geben. Also du kannst da ruhig ein bisschen Zitronengras
mit rein. Klar, kannst du auf jeden Fall.
Oder ein bisschen Minze oder so. Also dass man da auch wieder, du sagst ja immer so schön, experimentieren in der Küche, traut euch was. Also auch da, aber die Basis ist klar.
Die Basis ist klar, du kannst Ingwer wirklich zu süß, was auch super gut passt, ist es beim Backen. Du gibst es einfach egal auf deinem Apfelkuchen oben drauf und backst den, dann hat es nochmal so eine scharfe Note, aber ganz leicht, dezent, noch eine Süße dabei, bist du immer das.
Aber als Gesichtsmaske eignet sich's nicht.
Würde ich jetzt nicht reinlegen. Aber wenn du magst, kannst du es probieren. Aber von den Augen bitte weg, weil das tut wahrscheinlich nicht so gut, die Schärfe.
Wir machen mal, bevor wir abschweifen, machen wir weiter. Also Tobi Nambur wird dir oft mit der Kartoffel verglichen. Wo liegt eigentlich der kulinarische Unterschied und wie nutzt du Tobi Nambur am liebsten?
Also der allererste und wirklich auch der wichtigste Unterschied ist, dass man einfach die Topinambur roh essen kann. Und viele wissen das, glaube ich, überhaupt gar nicht und denken, oh, ist ja irgendwie mit der Kartoffel verwandt, was ja gar nicht so stimmt. Ja. Du kannst sie roh essen und dann sind deine Facts, was du mir gesagt hast, ja einfach noch viel besser, ja? Also roh schmeckt es einfach eher nussig und süßlich und gegart ähnelt es dann eher von der Konsistenz auch einer Kartoffel. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, die Konsistenz erinnert eher an die Kartoffel und nicht der Geschmack. Ich finde, der Geschmack ist eher so süßlich mit einer Note von Artischocke.
Du hast ja gesagt roh, das finde ich übrigens echt spannend, kann man absolut Topinambur roh essen. Da hat sie auch den höchsten Inulingehalt, also ideal für den Mikrobiomaufbau. Also man kann sie ja fein raspeln und so, ne, für Salate mit ein bisschen Zitronenöl, da bist du die Expertin. Mhm. Aber bitte da nur in kleinen Mengen roh essen, weil zu viel Inulin auf einmal kann auch Blähungen, Bauchkrummeln verursachen. Deshalb wäre da meine Empfehlung, dass man so mit 30 bis 50 Gramm roh pro Portion anfängt und sich dann langsam steigert. Also nicht denken, ja, viel hilft viel, ja. So, das macht dann wirklich Bauchweh. Und ist aber wahnsinnig gesund, aber man sollte sich da, wie ich es vorhin schon gesagt habe, gerade bei roher Topinambur langsam nach oben futtern.
Auf jeden Fall. Also wir wollen auch keine Gänse essen. Das geht ja wirklich nur um den Geschmacksträger, dass du sagst, wenn du jetzt einen Salat hast, wie du jetzt das auch angeteasert hast, dann kannst du einfach sagen, du raspelst es drüber. Es ist echt sehr nussig. Ihr müsst das mal probieren. Es ist super lecker und es knackt auch noch so schön. Also hast du wirklich eine andere Konsistenz und der Geschmack erinnert wirklich eher an Artischocke. Die liebt der Achim vor allem. Ja, Achim? Mhm.
Ja, ja, anderes Thema, anderer Podcast.
Ja, und das Aussehen, ja, ich würde eher sagen, das ist so ein runderer, dickerer Ingwer, oder so? Also mich schaut es auch nicht so aus wie eine Kartoffel. Viele vergleichen das ja ganz oft. Und auch die Schale bei der Topinambur kann man beruhigt mitessen, ja. Sie ist sehr dünn, stört auch wirklich gar nicht. Bei den Kartoffeln ist es ja oft so und auch gerade bei den älteren Sorten, ja, da ist die oft so runzelig und da sollte man sie auch nicht mitessen. Die ist einfach, schmeckt auch nicht, ja. Die ist dann wie so eine Zeitung zwischen den Zähnen.
Vor allem nicht, wenn sie grüne Stellen hat und so, wegen des Solanins, die sollte man großzügig rausschneiden oder dann gegebenenfalls auch entsorgen, ne? Die Kartoffeln jetzt nicht.
Ja, bei der Kartoffel. Bei der Topinambur auf keinen Fall. Da kann man die wirklich mit der Schale in dünnere Scheiben auch schneiden. Also die, wenn man die abschält und sagt, man will die Schale vielleicht wegschmeißen, nein, macht das nicht. Macht wirklich ganz dünn und dann kann man die trocknen, hat man super leckere Chips. Aha, und hat ganz alles nochmal mitverwertet. Ja gut, was soll ich noch sagen? Die Topinambur, die kann man dunkel lagern, trocken. Das ist sehr ähnlich wie bei der Kartoffel, würde ich jetzt mal meinen. Der Nachteil ist nur, dass sie nicht ganz so lange hält. Also man kann sie auch nicht ganz so lange lagern wie die Kartoffeln. Da sind die wirklich die Spitzenreiter. Ja, da kommt auch keiner ran, glaube ich.
Ja, ja, wenn man die kühl und trocken lagert, kühl Kartoffel und trocken. Ist da
ewig.
Schier also, ewig, ne? Früher ist in den Gewölbekellern, wenn da die Kartoffeln drin lagern. Das machen ja viele heute wieder.
Heute noch. Auch, also ich habe die auch. Ich habe die wirklich die ganze Zeit unten.
Ach so, einen Gewölbekeller, ja?
Einen Gewölbekeller habe ich keinen, aber ich habe einen großen Keller.
Ja.
Er sieht vielleicht auch ein bisschen aus wie ein Gewölbe.
Ich bin sicher, dass es Kartoffeln sind, bei der die da rumliegen.
Das sind Kartoffeln.
Okay.
Was denkst du denn, was das sein sollte? Also was er wieder.
In einer Sache mal auf den Grund gehen.
Also lieber nicht. Ja, zurück jetzt zu meiner Topinambur. Die Konsistenz ist eher ein bisschen mehlig, was das auch Ganze gut zu Pürees einfach verwenden lässt. Ist auch nicht so die typische Kartoffelbeilage dann. Da kann ich einfach mal was anderes machen und sagen, komm, ich habe heute mit Topinambur vielleicht auch ein Gratin gemacht. Ja, das wäre auch super lecker. Suppen, Soßen. Ach, du kannst eigentlich alles damit machen. Du siehst, ich schwärme dafür. Es ist einfach super schön.
Also auf jeden Fall kann man mehr draus machen als einen Schnaps.
Das ja, also das macht man nicht. Also das habe ich auch noch nie gemacht. Achim, du machst das. Also da bist du der Spitzenreiter. Also da bin ich wirklich raus. Aber es hört sich spannend an, aber es wäre nichts für mich.
Ja, es ist echt so ein Underdog, ne? Ja. Topinambur und viele kennen es wirklich. Ich glaube auch nicht, dass man das überall kriegt, ne?
Ja.
So im Handel muss man schon danach fragen. Aber du hast echt, ich habe da jetzt wirklich Appetit drauf. Aber ich würde einmal kurz zur Kurkuma noch kommen. Mhm. Also wenn du mir einmal noch verrätst, wenn du den Geschmack beschreiben würdest und wie setzt man Kurkuma deines Erachtens nach in der Küche am allerbesten ein?
Ja gut, ich glaube, Kurkuma kennen die meisten eher als natürliche Färbemittel. Ja. Ganz viele nehmen das und sagen, oh, danach sind meine Finger gelb. Wird einfach auch Bestandteil vieler Currymischungen sein. Ja, die Fertig-Curry-Mischung ist gelb wegen Kurkuma. Also es liegt wirklich immer daran, dass diese quietschgelbe, orangene Farbe, es ist immer Kurkuma mit drin in den gelben Curries. Also zu 99%. Ich will jetzt niemanden hier zu nahe treten, aber daran liegt das Ganze, ja. Und beim Verarbeiten wirklich auch Vorsicht, ja. Diese gelbe Wurzel hinterlässt wirklich ganz schön die Spuren. Ich hatte auch mal einen Azubi, der hat die geschält und gemacht. Der hatte, glaube ich, 2 Wochen gelbe Hände. Das sah auch richtig krass aus.
Das ist mir aber auch schon mal passiert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mal versucht, ein helles Holz mit Kurkuma zu färben und habe das ohne Handschuhe gemacht.
Ja.
Also ich.
Es bleibt richtig orange.
Auftritt, es bleibt richtig orange.
Wirklich.
Das ist auch schwer zu erklären dann.
Es sieht einfach ein bisschen krank aus. Also nicht im Negativen, aber wirklich deine Hände sind so richtig gelb, so ein bisschen, als hättest du.
Also Handschuhe würdest du auf jeden Fall
empfehlen. Wirklich Gelbsucht. Ja, bitte, macht es mit Handschuhen. Wenn ihr jetzt wirklich viel nehmt, wenn ihr jetzt so ein bisschen Pulver habt, ist es kein Thema. Aber wenn ihr das Pulver zum Beispiel, die frische, das nehmen ganz viele auch für Kunst, ja, die malen damit. Also es ist wirklich ein krasses Färbemittel. Ja, gut. wieder zurück zum Thema. Die letzten Jahre ist es tatsächlich auch bei uns immer mehr in die deutschen Regale gekommen. Ich finde, wenn man in einen gut sortierten Discounter oder Supermarkt geht, findet man das immer mehr.
Ja, ganz,
ja, wirklich. Also das liegt immer neben der Ingwerwurzel und alle denken so, was ist es? Aber es wird immer mehr gekauft und das finde ich auch gut. Ja, gerade in der asiatischen Küche wird es auch sehr viel genommen und der Geschmack ist einfach auch, ich finde schon essentiell, nicht nur die Farbe. Ja, sparsam verwenden ist wichtig, keine zu großen Mengen, weil das ist wirklich zu bitter. Also wenn du da jetzt wirklich einen Esslöffel Kurkuma reinhaust, dann kriegst du richtig diesen bitteren, ich kann es nicht anders sagen, es wird so ein bisschen auf der Zunge, dass du denkst.
So astringierend auch, ne? Also so zusammenziehend und so.
Du hast es drauf, das kann ich nicht. Aber das
wie findet man die richtige Dosis, sag mal? Also wie gehe ich vorsichtig ran und nimmst du frischen, gibst du Pulver da rein? Was ist da dein Lieblingsprodukt?
Also ich muss sagen, natürlich, ich bin immer auf der Seite von frisch. Also das muss ich ehrlich sagen, das mag ich am liebsten. Du kannst es super dosieren. Du kannst ja auch selber sagen, du trocknest dir den Rest weg. Aber wenn du frisch hast, kannst du sagen, okay, du schmeißt es mit rein. Dann hast du einfach auch weniger drin. Beim Pulver passiert es einfach oft, du schmeißt irgendwie viel zu viel zum Beispiel in dein Curry mit rein, dann explodiert das Ganze fast schon, weil du sagst, okay, du hast jetzt da einfach mal einen Esslöffel da mit reingegeben. Du musst dir mal überlegen, was dir, also wie viel frisch du brauchst, um den Getrockneten so hinzukriegen. Ja, so eine Wurzel ist ja auch nicht so groß. Ja, das ist, da muss man wirklich aufpassen. Und ja, was soll ich noch sagen? Die Erdigkeit ist sehr gut, der Geschmack erinnert eher so ans Holzige, erdig. Nicht zu viel, ich sag's nochmal, weil das ist ganz, ganz wichtig, weil da kann man wirklich sein Gericht nicht nur verbessern, was es sonst so macht, sondern wirklich auch verschlechtern. Also man wirklich aufpassen bei Kurkuma, würde ich meinen.
Okay, ich habe noch eine Frage zum Ingwer. Hast du da einen Trick auf Lager, wie man die Schärfe von Ingwer gezielt steuert? Also manchmal ist es ja so, dass man entweder zu viel da reingibt oder zu wenig. Dann wird er ja schärfer sozusagen beim Kochen. Also wie finde ich beim Ingwer die richtige Dosis, dass es dann auch nicht zu scharf ist oder dass es angenehm ist. Also am besten schmeckt ja Ingwer, finde ich, wenn man vermutet, dass er drinnen ist, wenn man ihn aber gar nicht direkt schmeckt.
Das hast du so schön gesagt, Achim. Das ist genau meins. Also ich sag mal so, ein krasser Ingwer-Shot, das ist mir einfach viel zu heftig. Das brennt ja dann alles weg. Und ihr wisst ja schon von meiner letzten Folge, ich bin jetzt nicht so die scharfe Tante. Ja, das ist für mich so ganz schrecklich, wenn das nur noch scharf ist. Und darum finde ich die Frage auch wirklich sehr gut, Achim. Bei so einem Ingwer-Shot kommt einfach ja, es ist roh, gerieben, mehr geht ja gar nicht mehr. Also das ist auch, was du vorhin gesagt hast. Also du reibst es, du hast es roh. Da hast du die pure, volle Dosis.
Ja, ja, es ist ja oft auch so in einem Ingwer-Shot, dass da viel Apfelsaft noch mit dazu ist.
Weil
oder
du
fast
schaffst es
nur
sonst
aus
gar
Apfelsaft
nicht.
Besteht. Man denkt, man trinkt da einen puren Ingwer-Shot, was dem auch nicht so ist. Anders ist der ja kaum auch zu genießen. Da,
hui. Ne?
Ja.
Rein aus der Erfahrung würde ich euch jetzt einfach raten, ja, wenn ihr zum Beispiel Suppen, Curries, Soßen kocht, in denen Ingwer einfach enthalten ist, den Ingwer in Scheiben ein bisschen anbraten, mitkochen etc. Und dann einfach auch nach einer gewissen Garzeit einfach wieder den Ingwer rausnehmen, wenn es zu viel wird. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, und jeder mag es auch anders. So habt ihr den vollen Geschmack dann drin. Und wer schärfer will, lässt länger drin, kann sogar noch mitmixen am Schluss. Und wer es nicht will, der nimmt ihn raus, so wie ich. Das reicht dann. Und dann hast du genau das, was du gesagt hast. Du hast eine Schärfe und einfach eine Harmonie. Das ist ja das Wichtige in dem Gericht.
Ich höre daraus, dass du, also man muss zwischendrin immer probieren. Ne?
Immer.
Du bist auch in der Küche. Also einfach mal zwischendurch mit dem Löffel rein, dann ist man wahrscheinlich auch satt, wenn man es fertig gekocht hat. Aber was ich auch spannend finde, wird dann jetzt ein Ingwer, wenn ich mache mir beispielsweise ein Meal Prep oder ich mache Vorrat, koche ich mir was.
Ja.
Und ich erhitze das immer wieder. Wird das Curry beispielsweise dann immer schärfer, weil ja dann quasi, naja, aus
ich weiß, was du meinst.
Joagol entsteht.
Ich
also
weiß.
Wird es immer intensiver?
Also, ich würde mal sagen, solange es nicht mehr weiter kocht, dann nicht. Also, dann hast du wirklich, du hast dein vorgekochtes Curry zum Beispiel, dann kannst du auch sagen, okay, das ist so scharf, wie es ist. Aber der Ansatz ist natürlich nicht schlecht, ja. Wenn da die ganzen Ingwerstücke mit drin sind und die werden immer weiter gekocht und immer wieder, dann wird es auch schärfer, das ist klar. Aber irgendwann kommt mal der Punkt, da ist auch die maximale, es ist ja keine Chili mit 3 Millionen Scoville, ne? Das muss man auch ehrlich sagen. Aber ich bin eher die, wo es wirklich rausnimmt dann und sagt, okay, jetzt ist der Punkt, das ist Harmonie, so ist das Gericht einfach im Einklang, dann nehme ich es weg und dann ist es auch gut.
Ja. Okay.
Und wer mag, der kann dann wieder zum Kühlschrank. Der nimmt diesen eingelegten Ingwer und gibt's oben drauf, dann hast du nochmal einen frischen Kick.
Deine Zauberzutat.
Meine
Ingwer wirklich. Aus dem Glas.
Ja, die liebe ich, die liebe ich.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
Heute gibt's den Tick-Kick. Klingt ein bisschen strange, was wir damit meinen. Es ist ein Curry mit Topinambur, Ingwer und Kurkuma. Kurz Tick. Wissenschaftlich gesehen ist das eine echte Gesundheitsbombe. Der Ingwer liefert Gingerol und Sugarol für die Entzündungshemmung. Kurkuma bringt Kurkumin mit, das durch Pfeffer und etwas gesundem Öl perfekt aufgenommen wird, und Topinambur füttert mit seinem Inulin die guten Darmbakterien, also gut fürs Mikrobiom. Das ist wie so ein All-in-One-Cocktail, All-in-One-Paket für unser Immunsystem, für die Verdauung und für unser gesamtes Wohlbefinden.
Und geschmacklich ist es einfach großartig. Es wird cremig durch Kokosmilch, ein bisschen feurig durch den Ingwer und Chili, dazu die nussige Note von Topinambur. Und wer es etwas sanfter mag, gibt einfach einen Klecks Joghurt obendrauf. Das Schöne, ihr braucht keine 30 Minuten Zeit. Und alles, was wichtig ist, haben wir natürlich in den Shownotes für euch zusammengestellt. Wichtige Tipps einfach noch, schneidet den Ingwer in Scheiben, wenn ihr es nicht ganz so scharf haben wollt, aber ihr könnt ihn auch reiben für richtig viel Wumms da drin. Topinambur nur gut abbürsten, die Schale kann auf jeden Fall mitgegessen werden. Sie enthält sogar ganz viele Nährstoffe, und wer mag, kann Ananas, Banane oder Apfel mit ins Curry geben. Auf jeden Fall ein Tipp von mir, das bringt Süße und macht es noch ausgewogener. Das ist auch der Geheimtipp von allen, bitte verrat es nicht weiter. Und ganz wichtig, den schwarzen Pfeffer nicht vergessen, der macht Kurkuma erst so richtig wirksam.
Also kein kompliziertes Sterne-Küchenrezept, keine Nouvelle Cuisine und Fine Dining, sondern etwas, das jeder hinkriegt mit maximalem gesundheitlichem Mehrwert. Das Rezept in allen Details findet ihr wie immer in den Shownotes. Wichtig ist, 15 bis 20 Minuten sanft erhitzen, also nicht zu stark köcheln lassen, nicht länger. So bleiben die wertvollen Pflanzenstoffe auch erhalten.
Ja, und wie ihr es von uns kennt, gibt's natürlich auch noch einen kleinen Bonus obendrauf.
Genau, nämlich unser Food-Hack der Woche. Diesmal dreht sich alles um eine Zutat, die in kaum einer Küche fehlen darf. Das ist der Ingwer.
Food-Hack der Woche. Schnell, smart und lecker.
Ingwer kann man super mit Schale essen. Viele wertvolle Stoffe stecken direkt drunter. Aber was, wenn ihr ihn doch mal schnell schälen wollt? Die liebe Antonina weiß, wie es geht.
Das ist super einfach. Ihr nehmt wirklich nur einen Löffel, drum heißt auch der Löffeltrick. Esslöffel, Teelöffel, was du zu Hause hast. Du nimmst den Ingwer und kannst mit der Kante ganz einfach über den Ingwer schälen. Bedeutet, du nimmst nur die äußere Schale ab, gar nichts vom Fleisch. Der ist wirklich noch in der Form, wie du brauchst. Kaum Food Waste, und es geht super schnell.
Also wie so ein Schaber.
Wie so ein Schaber wird es einfach so abgeschabt. Du hast nicht mal ein ganzes Schalenstück, sondern wirklich nur so Reste, wo du abschabst. Weniger Schale bekommst du mit nichts weg. Tja, und jetzt habe ich noch einen kleinen Extra-Hack für euch. Wenn ihr Ingwer wirklich auf Vorrat schälen wollt, bedeutet, er ist kurz vorm Verderben, er vertrocknet, dann nehmt ihn einfach, schält ihn, wie ich es euch gesagt habe, dann seid ihr super schnell, hackt ihn, gibt es in ein Glas, neutrales Öl, zum Beispiel Rapsöl, Sonnenblumenöl, obendrauf, luftig verschließen, und dann bleibt er wochenlang frisch, aromatisch und immer griffbereit.
Das ist Antoninas Zauber-Ingwer.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
Unser Ziel hierbei ist Ernährungswissen mit Biss, ist immer, dass ihr das, was wir hier so alles erzählen, und es ist eine ganze Menge, auch in euren Alltag mitnehmen könnt, in eurem Alltag umsetzen könnt. Und damit das noch besser klappt, haben wir einfach mal ChatGPT gefragt, ob er oder sie uns nicht die wichtigsten Infos aus dieser Folge so zusammenfassen kann, dass ihr es euch leichter merken könnt. Und wie merkt man sich was am besten richtig, wenn es sich reimt? Also hier sind die wichtigsten Punkte in Reimform, unser Chili Vanille, der Foodreim der Woche. Ingwer, Kurkuma, Topi 3, gesund, geschmackvoll mit dabei.
Mit Pfeffer, Fett wird Kurkuma stark, Topinambur macht dein Darm bald smart.
Ingwer frisch für sanften Schwung, erhitzt mit Sugarol, bleib jung.
Probier das Curry, sei nicht scheu, Gesundheit im Dreierpack und joy. So, das war unsere Tick-Folge mit viel Wissen und einem richtig leckeren Erfolgsrezept. Probiert es bitte unbedingt aus. Und in der nächsten Woche sind wir natürlich wieder mit einer neuen Folge da. Dann geht es ums Thema Pilze. Die sprießen ja jetzt schon überall aus dem Boden.
Ja, da werden wir auch darüber sprechen, wie Pilze euer Zellrecycling anwerfen. Und Antonina erklärt uns, wie man Pilze jetzt endlich richtig wäscht und zubereitet. Na, was heißt wäscht? Das ist die große Frage. Also reinigt wäre da eher das Thema. Also nächste Woche geht's weiter. Lasst uns gern euer Feedback in den Kommentaren oder schreibt uns. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Das war Is. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.